Heid oder übersetzt der betende Heid. John Heid von Indien war ein Missionar, der in Indien Großes für den Herrn bewirkt hatte. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von ihm gehört hat, aber er war ein Mann, der zu dem Herrn gebetet hat und gesagt hat, Herr, gib mir eine Seele pro Tag, die ich zu dem Herrn führen kann in diesem Jahr. Und so kam es, dass in einem Jahr Tag für Tag er einen Menschen zu dem Herrn Jesus Christus führte. Das nächste Jahr betete er, Herr, mögest du mir 2 Menschen pro Tag schenken, die ich zum Herrn führe. Und auch das Gebet hat Gott ein ganzes Jahr lang Tag für Tag erhört. Und am Ende des Lebens hat John Heid 10 Menschen Tag für Tag zum lebendigen Glauben an Jesus Christus geführt. Da sagt man sich, Mensch, was für ein Mann muss das sein, der so etwas mit dem Herrn erlebt, so etwas für den Herrn tut? Und die Antwort ist, er war ein betender Mensch. Er war ein Mensch, der ganze Nächte in Gebeten verbracht hat. Und ich habe in seiner Biografie einmal einen kurzen Bericht gelesen über eine dieser Nächte und was ihm dort im Gebet bewusst geworden ist. Ein gewisser Mr. Jones beschreibt und sagt, im Laufe der Erzählung zeigte Heid ihm 3 Dinge, die er in der geistlichen Erleuchtung seiner Seele in der Gegenwart der Herrlichkeit Christi gesehen hatte. Er sah, wie Christus Mensch wurde, sich selbst entäußerte und die Welt der Herrlichkeit verließ, um in der Welt der Sünde zu kommen. Das kostete Christus viel, sagte Heid, denn Christus lebte nun umgeben von Sünde. Ist es da ein Wunder, sagte er, dass Christus so häufig sich von den Menschenmassen zurückzog, von dem deprimierenden, erstickenden Gestank der Sünde in die Berge, wo er die frische Luft des Himmels atmen konnte. Während Heid so erzählte von dem, was er so deutlich gesehen hatte, hörte Jones mit gebeugtem Haupt der Geschichte zu. Ich fühlte, dass sogar die Fleischwerdung ein unendliches Opfer war, selbst wenn der Tod auf Golgatha nie stattgefunden hätte. Heid hielt inne und sagte, und er nahm diesen Platz ein. Er wurde Mensch. Für mich. Ich sah noch mehr, sagte Heid, und nahm die Erzählung wieder auf. Ich sah, wie mein Jesus zu einem Hund wurde. Ein Parierhund. Ein ausgestoßener Hund. Und das für mich. Dies war ein furchtbarer Gedanke. Aber als ich so über sein Leben dachte, kam ich zu der Schlussfolgerung, dass das Leben Christi mehr Eigenschaften eines Hundelebens hatte, als von irgendetwas anderem. Und dies habe ich daraufhin getan, ihn angebetet und gepriesen dafür. Stück für Stück wies Heid auf die Ähnlichkeit zwischen dem Leben Christi und dem eines ausgestoßenen Hundes hin. Keiner von beiden hatte einen Platz, um sich auszuruhen. Beide wurden von Menschen geschlagen und getreten. Jones konnte nie vergessen, wie Heid mit so viel Einfühlungsvermögen von dem Leid Jesu Christi erzählte. Was ihn am meisten überwältigte, war jedoch, dass es für ihn höchstpersönlich war, dass Christus diese Pein, diese Demütigung und dieses Leid auf sich nahm. Ich glaube, so wie John Heid hier die Menschwerdung und dann auch den Tod Jesu Christi beschreibt, klingt sehr ähnlich wie das, was die ältere Gruppe diese Woche betrachtet hat. Über die Situation, die wir hier in dieser Welt vorfinden, in all der Vergänglichkeit, in der Sklaverei, der Knechtschaft, der Sterblichkeit, mit all der Wertlosigkeit, all der Vergänglichkeit, die der Sündenfall mit sich gebracht hat. Und wenn wir uns dieses Bild, dieses stinkenden Gestanks der Sünde, von dem Jesus sich immer wieder zurückziehen musste, vor Augen führen oder auch einfach dieses Bild sehen, wie Jesus eigentlich so viel Ähnlichkeit hatte mit einem Hund, der ausgestoßen wurde, der getreten wurde, dann wird uns bewusst, dass diese Vergänglichkeit, die wir Menschen erdulden, von niemandem so tief gekostet wurde wie von Jesus Christus. Er hat das, was seit diesem Fluch, der seit dem Sündenfall auf dieser Welt herrscht, tiefer schmecken müssen und erdulden müssen als irgendjemand von uns. Und so wollen wir anhand von Jesaja 53 heute Morgen einmal uns vor Augen führen, was ist es, was Jesus durchgemacht hat? Nicht nur in seinem Tod, sondern selbst schon in seiner Menschwerdung, wie alleine das schon ein großes Opfer war, was er für uns tat. Wir wollen erkennen, was es war, was er für uns getan hat. Und wie er in allem, was wir in dieser Welt an Schwierigen, an Mühsal, an Leid erdulden aufgrund des Sündenfalls, wie er es noch sehr viel intensiver geschmeckt hat. Wir wollen erkennen, dass er vertraut ist mit dem Leben, was wir hier auf Erden leben. Wie es auch im Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 17 heißt, daher musste er in allem den Brüdern ähnlich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Was uns, wenn wir uns so das Leben und den Tod Jesu Christi vor Augen führen, bewusst wird, Jesus ist vertraut mit all dem, was uns tagtäglich in dieser Welt konfrontiert. Aber wir wollen dabei auch betrachten, wie Jesus gerade in dieser Stunde seines Todes diese Vergänglichkeit, diese Wertlosigkeit, diese Mühsal, dass die Schwere des Lebens überwunden hat. Und auch da sehen wir, auch wir in ihm, dadurch, dass wir ihm in den Tod folgen, diese Vergänglichkeit überwinden können. Eine Sache, über die wir diese Woche immer wieder gesprochen haben, ist, dass wir Menschen versuchen, unser Leben zu kontrollieren. Wir wollen weiterhin jeder Situation gewachsen sein. Aber denken wir hier an Jesus, der in den letzten Stunden seines Lebens im Garten Gethsemane zu dem Herrn, seinem Vater, betete. Und wie er dort, nachdem er seine drei Jünger an einer Stelle hinter sich gelassen hatte und ihnen sagte, dass sie beten sollten, selbst ins Gebet ging und flehte: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe doch dein Wille. Dreimal betete er dieses Gebet. Zum ersten Mal betete er: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er hatte hier im Garten gefleht, er hat damit gerungen, dass ihm doch dieses Kreuz erspart werden würde. Er hat damit gerungen, sich nicht hier in die Hände der Soldaten, derjenigen, die ihn kreuzigen würden, zu geben. Er war da wie ein Schaf, was zur Schlachtbank geführt wurde. Im Lukas-Evangelium wird uns berichtet, dass er in Todesangst inbrünstig betete und sein Schweiß wie Blutstropfen wurden, die auf die Erde fielen. So sehr hat Jesus hier damit gerungen. Hier war Jesus, der, wenn er wollte, Tausende von Engeln herbei hätte befehlen können, die ihm diesen Tod am Kreuz ersparen. Was für einen inneren Kampf muss Jesus hier durchgemacht haben? Und doch, wie Jesaja sagt, hat er bei alledem nicht seinen Mund geöffnet. Wie er es im Johannesevangelium klar gesagt hatte, niemand konnte ihm das Leben geben. Er selbst hat sein Leben gegeben. Er selbst hat sich durchgerungen, obwohl er gesehen hat, was ihn dort am Kreuz erwarten würde, nämlich dass all unsere Schuld, all unsere Vergehen, all unsere Sünden dort am Kreuz gebüßt werden mussten. Er hat gerungen. Wenn es möglich ist, möge doch dieser Kelch an mir vorübergehen. Was für ein Leid er hier erduldet hatte, dass er sogar Blutstropfen geschwitzt hat. Er wusste, der Wille Gottes würde ihn ans Kreuz nehmen, an einen Ort der Geißelung, an einen Ort der Schande, an einen Ort des Todes. Aber alledem wusste er, dass es der einzige Weg war, um Auferstehung, um Herrlichkeit, um Sieg, um Leben zu bringen. Und so hat er diesen Kampf, seinen eigenen Willen aufzugeben, gewonnen. Und da geht, ist er uns vorausgegangen. Wir alle haben mit der Angst davor, die Kontrolle über unser Leben zu verlieren, zu ringen. Aber was hat Jesus gemacht? Wie hat er diesen Weg aus dieser Angst, seine Kontrolle zu verlieren, gewonnen? Er hat gesagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern wie du willst. Und das ist das Paradoxe. Er hat die erfahren, dass er selbst Kontrolle über sein Leben behält, indem er seine Kontrolle ganz dem Vater übergibt. Jesus hat wahre Kontrolle und Weisheit und Einfluss darin gefunden, dass er sich seinem Vater im Himmel hingegeben hat. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du ringst damit. Vielleicht mit deiner Familiensituation. Vielleicht mit einer Entscheidung, ganz dem Herrn nachzufolgen. Du willst bloß nicht verlieren die Kontrolle über dein Leben. Du ringst damit und sagst, wie soll ich Jesus nachfolgen? Das würde ja bedeuten, dass ich dann ganz und gar meinen eigenen Willen aufgebe. Aber mögen wir heute Morgen bei der Betrachtung des Kreuzes erkennen, dass gerade darin, dass ich Gott meinen Willen übergebe und sage, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, erst recht die wahre Kontrolle über mein Leben gewinne. Wenn es eine Sache gibt, und das bringt uns zum zweiten Punkt, über die wir nicht die Kontrolle verlieren wollen in unserem Leben, dann sind es Beziehungen. Wir alle sind geschaffen, das haben wir auch in dieser Woche in der größeren Gruppe betrachtet, wir sind geschaffen als Beziehungsmenschen. Wir wollen Annahme, Geborgenheit, Dazugehörigkeit erleben. Wir wollen geliebt werden und wir wollen andere lieben. Wir wollen, dass wir selbst und jemand anderes gegenüber verantworten können, dass jemand anderes sich unserer in seiner Verantwortung annimmt, aber wir wollen auch für andere Verantwortung übernehmen. Wir wollen uns um andere kümmern. Uns allen ist es nahe, dass wir Freunde wollen, dass wir geliebt werden wollen, dass wir von unseren Freunden akzeptiert werden wollen. Und auch hier haben wir diese Woche gesehen, dass gerade die Beziehungen uns so viel Frustration im Leben bringen. Da sind gute Freunde, die plötzlich weg sind. Da sind Freunde, die uns vielleicht den Rücken zukehren. Da sind Menschen, die uns sehr lieb sind, die sterben, die wir verlieren. Tatsache ist, all das hat Jesus zu einem noch viel größeren Grade erlebt als du und ich. Gerade diese Vergänglichkeit musste Jesus so innigst erfahren. Jesus hat für uns den Fluch des Sündenfalls gekostet, als er erlebt hat, wie zerbrechlich Beziehungen sind. Er hat erfahren, was es heißt, von Menschen verlassen zu werden. Einmal in der Bibel lesen wir, der kürzeste Vers in der Bibel, Jesus weinte. Das war, als ein sehr lieber Freund von ihm, der Lazarus, starb. Jesus musste selbst erleben, was es heißt, einen guten Freund in den Tod zu verlieren. In dem Predigtext, den wir heute Morgen gelesen haben, im Jesaja Kapitel 53, lesen wir in den ersten drei Versen. Wer hat dem geglaubt, was uns verkündigt ward? Und der Arm des Herrn, wem ward er geoffenbart? Er wuchs auf vor ihm wie ein Spross, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten seiner nicht. Was für eine Prophezeiung seines Lebens. Er war verachtet. Er wurde für nichts geachtet. Menschen kehrten ihm den Rücken zu, sie verließen ihn. Der Anblick von ihnen gefiel ihm nicht. Was für ein Schmerz muss das gewesen sein, als nach und nach mehr und mehr Menschen ihm den Rücken zukehrten. Schon im Johannes Kapitel 6, Vers 66 lesen wir, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Davon war sein Leben geprägt, Menschen zu verlieren, Anerkennung zu verlieren, Zuwendung zu verlieren. Und dann in der letzten Stunde seines Lebens. Wir alle kennen die Geschichte, wie Petrus, und es war nicht nur Petrus, sondern auch die anderen Jünger, ihn nicht nur verleugneten, sondern ihm den Rücken zukehrten. Er hat erfahren, was es hieß, plötzlich ohne alle seine Freunde dazustehen. Und dann, als er dort am Kreuz hing, hat er erlebt, was es heißt, selbst den, den er noch Liebe zeigen wollte, seine Mutter, die dort unterm Kreuz stand, seinem guten Freund, seinem geliebten Jünger, dem Johannes. Selbst ihnen musste er selbst dann nachher den Rücken zukehren. Er musste sie verlassen, er musste sie im Stich lassen. Als er dann zu ihnen sagte, zu der Mutter, Weib, siehe da dein Sohn. Und dann zu seinem geliebten Jünger sprach, siehe deine Mutter. Wo er selbst die, für die er noch sorgen wollte, jemandem anderen anbefehlen musste. Jesus wusste, was es heißt, wenn Beziehungen in die Brüche gehen. Er wusste, was es heißt, Geborgenheit in Freundschaft zu verlieren. Und damit hat er sehr viel intensiver geschmeckt, als jemals du und ich es schmecken werden, was es heißt, Freunde, Geliebte zu verlieren. Aber nicht nur wurde er von den Menschen verlassen, sondern als er dort am Kreuz hing, wurde er auch selbst von Gott verlassen. Wir lesen in Matthäus 27 die Verse, die wir schon oft gelesen haben, in Vers 45 und 46. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das bedeutet, als Jesus dieses Gebet betete. C.J. Mahaney in seiner Predigt The Cry of the Damned, der Schrei des Verdammten, beschreibt dieses Szenario wie folgt. Es ist nun in dieser seltsamen und unnatürlichen Finsternis, beim flackernden Schein der Fackeln der Soldaten, dass wir ein bisschen näher ans Kreuz rücken, um genauer hinzuschauen und zuzuhören. Und da plötzlich zuckt Jesu Gesicht mit einer Qual zusammen, die furchtbarer ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Er kann nicht länger inhalten. Er schreit aufs tiefste Kehle, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Theologe schrieb einmal über diese Worte, nirgends in der Bibel finden wir etwas so Geheimnisvolles, das uns mental so schwanken lässt oder unser christliches Gewissen so schockiert, wie dieser quälende Aufschrei von den Lippen unseres sterbenden Erlösers. Er erlebt dort am Kreuz, was keiner in der Menschheitsgeschichte jemals durchgemacht hat oder durchmachen wird. Er erduldete dort, was du und ich hätten durchmachen sollen, dem vollen und rasenden Zorn Gottes, des Vaters, ausgesetzt zu sein. Er erduldete, was jeder andere Mensch dieser Welt verdient und was er, Jesus, als einziger absolut nicht verdient hatte. Und genau das macht Jesus hier am Kreuz zu dem Verlassenen, dem einsamen Menschen, der alles absolut alleine durchmachen musste. Bevor Jesus an das Kreuz genagelt wurde, wusste er schon, was es heißt, verlassen zu sein. Er war innigst damit vertraut, von Menschen abgelehnt und verlassen zu werden. Selbst im Laufe der Kreuzigung, als beim Verrat im Garten ihn zu guter Letzt sogar alle seine Jünger verließen und flohen. Aber jedes Mal hat er immer wieder diese Gewissheit, selbst wenn mich die Menschen verlassen, so weiß ich doch, Gott ist bei mir. So weiß ich doch, dass mein Vater im Himmel mich nicht verlassen wird. Aber jetzt, als Jesus dort am Kreuz hing, war nicht einmal das mehr wahr. Wir stellen uns das vor, derjenige, der nie in seinem Leben erlebt hat, was es heißt, verlassen zu werden, der seit Ewigkeit her innigste Gemeinschaft, innigste Herrlichkeit innerhalb der Dreieinigkeit erfahren hat, der für alle Ewigkeit gekostet hat, was es heißt, Teil dieser Dreierschaft zu sein, unzertrennlich zu sein. Dieser Jesus muss sich jetzt von seinem Vater verlassen wissen. Verlassen, denn der Vater ist heilig. Jetzt ist hier vor den Augen des Vaters die groteske Darstellung von Hässlichkeit, die man sich je vorstellen kann, wie es der Theologe R.C. Sproul einst beschrieb. Es ist der monströse Anblick der unbegrenzten Gesamtheit der menschlichen Sünde, die jetzt auf diesem einen Menschen liegt. Und deshalb musste Jesus von der heiligen Gegenwart Gottes entfernt werden. Deshalb war plötzlich der Sohn weiter entfernt vom Vater als der Osten vom Westen. In diesem Moment fühlte Jesus nicht nur, dass er allein ist. Nein, er war allein. Es war nicht nur ein Gefühl, es war Realität, dass er in diesem Moment absolut dem Zorn des Vaters ausgesetzt war und somit von ihm getrennt war. Genau das ist es, wovor er sich gefürchtet hatte, als er dort im Garten Gethsemane war. Dass der Vater ihm aufgrund der Sünde, die auf ihm lag, den Rücken zukehren müsste. Was könnte erstaunlicher sein? Und welch größeren Grund kann es für dich und mich heute Morgen geben, Jesus zu loben und zu preisen, dass er solch eine Trennung für uns durchgemacht hat. Diese persönliche Trostlosigkeit, die Jesus dort am Kreuz durchmachte, ist eigentlich das, was du und ich für alle Ewigkeit hätten durchmachen müssen. Diese Trennung der Beziehung, die ihm am allerliebsten war. Aber warum? Warum musste Jesus all das alleine durchmachen? Warum alleine? Er ist alleine, sodass du und ich niemals allein sein müssen. Er schrie auf zum Vater: Warum hast du mich verlassen, sodass du und ich niemals diese Worte sagen müssen? Warum hast du mich verlassen? Er wurde von seinem Vater abgeschnitten, sodass wir zuversichtlich sagen können: Nichts kann uns von der Liebe des Vaters trennen. Er wurde verlassen, sodass uns vergeben werden kann. Was hat Jesus hier, als er verlassen von Gott und Mensch war, für uns erduldet? Was für ein Opfer! Wie hat er die Vergänglichkeit dieser Welt aufgrund der Sünde und der Sterblichkeit am eigenen Leibe zutiefst erfahren? Aber das Erstaunliche ist, dass gerade hierdurch, dass Jesus bereit war, diese Beziehungen zu verlieren, sich hinzugeben für andere, gerade darin, dass Jesus das für dich und mich tat, hat er neue Beziehungen geschaffen. Denn unser Predigtext sagt uns in Jesaja 53, Vers 10, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und lange leben. Und des Herrn Vorhaben wird in seiner Hand gelingen. Dafür, dass er sein eigenes Leben für andere hingibt, würde eine ganze Schar von Nachkommen sich schaffen. Wie ein Baum, wo er die Wurzel ist und lauter Äste und Blätter entstehen aus diesem Baumstamm Jesus Christus. Wie ein Stammbaum, wo wir alle seine Nachkommen sind, alle seine Nachfolger sind. Und was ist das für uns für ein Bild? Gerade darin, dass Jesus sich hingegeben hat für uns, können wir versöhnt sein mit Gott. Gerade dadurch, dass wir Jesus folgen, in diesem, dass wir uns auch für andere Menschen hingeben, können wir noch kostbarere Beziehungen finden. Gerade dadurch, dass er diese Vergänglichkeit diesen Zerbruch von Beziehungen durchgemacht hat, sich hingegeben hat, hat er neue Beziehungen geschaffen. Das lehrt uns, dass Erfüllung durch Beziehungen nicht darin liegt, von den anderen erfüllt zu werden oder zufriedengestellt zu werden, sondern darin, dass wir für andere uns selbst hingeben, dass wir anderen dienen. Aber nicht nur hat Gott uns als Beziehungsmenschen geschaffen, sondern hat uns auch geschaffen als Menschen, die etwas schaffen wollen, die Erfolg haben wollen, die etwas bewerkstelligen wollen. Auch das haben wir in der älteren Gruppe diese Woche betrachtet. Und doch, seit dem Sündenfall ist der Mensch geplagt in seinen Leistungen, in seinem Erfolg von Disteln und Dornen. Und das beschreibt das Buch Prediger für uns. Und so war es auch Jesus. Jesus hatte einen Auftrag vom Vater. Er ist in diese Welt gekommen, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Er ist in diese Welt gekommen, um eine neue Schöpfung zu schaffen. Er ist in diese Welt gekommen, um alles neu zu machen. Aber um diesen Erfolg zu erbringen, musste Jesus Pein und Mühsal und Erschöpfung durchmachen. Wenn es jemanden gibt, der weiß, was es heißt, für seinen Erfolg diese Vergänglichkeit durchzumachen, dann war es Jesus Christus. Als Jesus Christus ans Kreuz ging, war er geschwächt. Er war gedemütigt. Er war gepeinigt. Er wurde verhöhnt. Er wurde verspottet für uns. Er war bereit, geschmäht zu werden. Er ist misshandelt worden, als sie ihn auslachten, als sie ihn dort auf dem Weg zum Kreuz auspeitschten, ihn anspuckten, ihn als eine Spottfigur verkleideten, ja sogar ihm den Bart ausrissen. Er war bei alledem zwar nicht wehrlos, aber er wehrte sich nicht. Sondern wie der Prophet Jesaja in unserem Predigtext sagt, als er misshandelt wurde, ergab er sich willig darein und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Mutterschaf, das vor seinen Scherern stumm bleibt. Er tat seinen Mund nicht auf. Er wurde verlassen. Er wurde ausgestoßen. Er wurde jetzt plötzlich gemieden. Er wurde verachtet. Er wurde verleugnet. Niemand, bis auf einige Frauen und einen Jünger, standen ihm bei in dieser letzten Stunde, als er dort am Kreuz hing. Was hat er für einen Schmerz und für eine Mühsal durchgemacht? Wie hat er die Härte des Lebens erlebt? Man kann sich mit allem, was wir an Mühsal und an Schwerem durchmachen, voll und ganz identifizieren. Es ist erstaunlich, dass er hier in unserem Predigtext ein Mann der Schmerzen und Krankheit genannt wird. Das war sein Name. Mann des Schmerzens. Im Englischen haben wir das Lied: Man of Sorrows, what a name for the Son of God who came. Ruined sinners to reclaim. Hallelujah, what a Savior. Ein Mann der Schmerzen. Was für ein Name, was für ein Titel für den Sohn Gottes. Der in diese Welt kam, um eine verlorene Menschheit zu erlösen. Halleluja, was für ein Erlöser. Was für einen Erlöser haben wir, dass er selbst in aller Bitterkeit diese Mühsal, diese Pein dieser gefallenen Welt auf sich genommen hat. Und auch hier sehen wir wieder den Ausweg aus der Vergänglichkeit. Warum hat Jesus das gemacht? Warum war er bereit, solch eine Schande, solch eine Pein, solch eine Mühsal zu erdulden, Mensch zu werden und dann für uns zu sterben? Unser Predigtext sagt es: Gott hat ihm eine große Beute verheißen. Im Hebräer Kapitel 12 wird es vielleicht noch klarer ausgedrückt. Hebräer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns jede Last und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt. Im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher für die vor ihm liegende Freude des Kreuzes erduldete, die Schande nicht achtete und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hatte. Als Jesus all das für uns durchgemacht hatte, hatte er sein Auge auf das Ziel gesetzt. Auf die Freude, auf den Lohn, auf die Erfüllung, das Glück, was ihn dort im Himmel erwartete. John Piper sagt zu diesem Vers, der größte je erbrachte Liebesdienst war möglich, weil Jesus die größtmögliche Freude im Blick hatte, nämlich die Freude, erhöht zu sein zur Rechten Gottes inmitten eines erlösten Volkes. Für die ihm vor ihm liegende Freude erduldete er das Kreuz. Und genau das ist auch für uns ein Ansporn. So manche Mühsal, die wir, um Erfolge zu bringen in dieser Welt, durchmachen, so manches, was wir bewerkstelligen wollen, indem dass wir allen anderen Menschen lieben, andere Menschen in Demut und in Geduld begegnen, wird Leid für uns bedeuten. Und doch ist es der Lohn, das, was dabei herauskommt, was für uns der Ansporn ist. So haben wir heute Morgen gesehen, dass Jesus bereit war, die Kontrolle abzugeben und wahre Kontrolle in dem Willen des Vaters zu finden. Jesus war bereit, zu kosten, was es heißt, dass Beziehungen zerbrechen. Und gerade darin, dass er sich hingegeben hat für andere, hat er noch viel wertvollere Beziehungen gefunden. Jesus Christus hat Mühsal und Pein durchgemacht, um den ihm versprochenen Erfolg zu bewirken und hat darin ausgerechnet Freude und Lohn gefunden. Das bringt uns zu einem vierten und abschließenden Punkt. Es ist vielleicht ein wenig grotesk, an einem Karfreitag über Freude und Genuss zu sprechen. Aber nachdem wir uns diese Woche mit im Prediger gerade damit nach der Sehnsucht des Menschen Freude und Genuss und Erfüllung hier auf Erden zu finden, müssen wir uns auch vielleicht abschließend mit diesem Thema beschäftigen. Gott hat uns nicht nur als Beziehungen Menschen geschaffen und als Menschen, die Erfolge bringen wollen, die etwas bewirken wollen, etwas schaffen wollen, sondern hat uns auch als solche geschaffen, die tiefe Sehnsüchte nach Freude und Genuss haben. Denn er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und auch hier staunen wir, was Jesus durchgemacht hat, als er Mensch geworden in dieser vergänglichen Welt. Als Mensch, der nie genug kriegen kann und doch nie genug kriegt. Jesus hat für uns den Fluch des Sündenfalls gekostet, als er erlebt hat, wie keine Freuden und Genüsse den Schmerz des Daseins wegnehmen können. Sicherlich war Jesus nicht ein Mensch, der im Übermaß sich den Freuden des Lebens hingegeben hat. Aber denken wir dran, sein allererstes Wunder war, dass er auf einer Feier, auf einer Hochzeitsfeier, aus Wasser Wein gemacht hat. Er hat teilgehabt an den Freuden dieser Welt. Sogar zu solch einem Maße, dass die Pharisäer ihn beschuldigen konnten, ihn als ein Fresser und Weinsäufer bezeichnen konnten. Natürlich war das nur, weil sie irgendetwas finden wollen, um ihn zu kritisieren. Er war kein Fresser und Weinsäufer. Und doch deutet es schon an, dass er dort war, wo gefeiert wurde. Bei alledem wusste er, dass keine Freude, kein Genuss es wert war, sich daran festzuklammern. Er war bei alledem nicht jemand, der versucht hat, gerade durch die Freude und den Genuss den Schmerz dieses Lebens abzutöten. Stellen wir uns das vor in unserem eigenen Leben. Du hast einen schlechten Tag. Du hast vielleicht eine Arbeit in der Schule total verhauen. Auf dem Heimweg mit dem Fahrrad bist du auf dem Gehsteig, zu nah an einem Auto vorbeigefahren und hast jetzt auch noch das Auto mit deinem Fahrrad verschrammt. Du kommst nach Hause und deine Eltern streiten sich schon wieder. Leid. Wie gehst du damit um? Und so oft ist für uns die Tendenz, dass wir gerade mit diesem Leid uns jetzt zu ein Liter Eiscreme flüchten. Uns vor die Glotze setzen und einfach berieseln lassen. Dass wir uns vor den Computer setzen und uns ablenken, nur um so dem Leid dieser Welt zu entfliehen. Na, wisst ihr, genau das ist es, was Jesus nicht gemacht hat. Er ist nicht, hat nicht Rambazamba gemacht, als es näher und näher an das Kreuz kam, sondern nein, er hat dem Leid in die Augen geschaut und hat gewusst, keine Freude dieser Welt, das ist nicht der richtige Umgang, um mit dem Leid umzugehen. Sondern, wie ich eben schon gesagt hatte, er hat seine Augen gesetzt auf die Freude, die vor ihm lag. In Freude, um die vor ihm liegende Freude, hat er das Kreuz erduldet und die Schande nicht geachtet. In unserem Predigtext geht es dann weiter in Jesaja 53, Vers 11. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. So ist Jesus mit Leid umgegangen. Er hat es nicht vermieden um jeden Preis, wie wir Menschen in dieser vergänglichen Welt, sondern er hat es erduldet. Und auch das ist für uns ein Ansporn. Der Theologe Trevor Longman sagt genau zu diesem Thema, um zuversichtlich und glücklich zu leben, müssen wir das Paradox verstehen, dass unsere Freude inmitten des Leides kommt. Wir finden Genuss nicht darin, dass wir den Schmerz des Lebens verleugnen, sondern dass wir ihm in die Augen schauen. Genau das ist es, was Jesus hier auf dem Weg zum Kreuz für uns getan hat. Und lass auch das uns ein Ansporn sein, dass 2. Korinther 6, Vers 10 sich in unserem Leben bewahrheitet. Als Betrübte, aber immer fröhlich. Weil wir gerade in dem Leid die Gegenwart Gottes erleben. Weil wir gerade wissen, dass gerade im Leid der Herr uns vorbereitet für die vor uns liegende Freude. Lasst uns also zusammenfassen. Was lehrt uns das Kreuz über das Leben in dem Fluch? Oder auch über den Triumph, über den Fluch? Du willst wahre Kontrolle und Einfluss? Das Kreuz zeigt dir, dass du wahre Kontrolle und Einfluss nicht darin findest, dass du dich deinem Vater im Himmel hingibst. Du willst wahre Beziehungen? Das Kreuz zeigt dir, dass du wahre Beziehungen nicht darin findest, Liebe von anderen zu suchen, sondern dich selbst für andere hinzugeben und ihnen zu dienen, wie Jesus es getan hat. Du willst wahren Erfolg? Das Kreuz zeigt dir, dass du wahren Erfolg darin findest, dass du deine Augen auf die bevorstehende Herrlichkeit richtest und Gottes Werk hier auf Erden wirkst. Du willst wahren Genuss und Freude? Das Kreuz zeigt dir, dass wahrer Genuss und Freude nicht darin liegen, den Schmerz des Lebens zu verleugnen, sondern das Leid zu erdulden und der daraus entspringenden Freude. Das ist alles grotesk. Aber das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Und Jesus sagt zu dir und zu mir an diesem Morgen, es sei denn, dass du stirbst, wie ein Weizenkorn, das in die Erde geworfen wird und abstirbt, wirst du nicht Frucht bringen. Wenn du wirklich leben willst, wenn du wirklich das Leben, was Gott für dich bereitet hat, erleben willst, dann ist heute an diesem Karfreitag an dich die Einladung. Auch du musst mit Christus sterben. Auch du musst den Weg durch das Kreuz suchen, um dann wahren Erfolg, wahre Beziehungen, wahre Kontrolle, wahren Genuss und Freude zu finden. Aber das ist nicht der Grund, warum Jesus gestorben ist. Vielleicht ein Teil des Grundes. Wir haben ein großes Problem. Unser großes Problem ist unsere Sünde. Das ist der Grund, warum Jesus diese Vergänglichkeit, diesen Schmutz, diesen Gestank, dieses Leben eines, wo er nichts mehr wert war als ein Pariahund. Der Grund, warum er das auf sich genommen hat, warum er all das für uns durchgemacht hat, ist aufgrund unseres Sündenproblems. Jesus hat für uns den Fluch der Sünde gekostet, als er erlebt hat, was es heißt, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Jesus hat für dich und für mich den Fluch des Sündenfalls gekostet, als er erlebt hat, wie zerbrechlich Beziehungen sind. Jesus hat für dich und mich den Fluch des Sündenfalls gekostet, als er erlebt hat, was für eine Mühsal, Pein und Erschöpfung mit dem Erfolg hier auf Erden verbunden sind. Jesus hat für uns den Fluch des Sündenfalls gekostet, als er erlebt hat, wie kein Genuss und keine Freude den Schmerz des Daseins, den Schmerz des Leids wirklich wegnehmen kann. Und warum hat er diese Vergänglichkeit gekostet? Aufgrund deiner und meiner Sünden. Und ich glaube, wenn es Jesus solch ein großes Opfer kostet, dann haben auch wir ein großes Problem. Es gibt keinen anderen Weg, wie wir heute Morgen im Römerbrief gelesen haben, um jemals diese Sündenlast wegzunehmen, um jemals gerecht vor Gott zu stehen. Jesus musste durch dieses dunkle Tal des Todes, weil es keinen anderen Weg gab. Und doch, er hat das nicht gescheut. Wie John Hyde feststellte, das Erstaunliche an all dem war, er hat es für mich getan. Er hat es für mich getan. Er hat für mich solch einen Schmerz und solch eine Ablehnung erlebt. Kannst du heute Morgen sagen, dass es Jesus für dich höchstpersönlich war? Hast du jemals wirklich zu dem Herrn gebetet und vor ihm bekannt, Herr, es ist meine Sünde, es ist meine Schuld, die dich dort an das Kreuz genagelt hat? Wie Luther sagt, wir alle tragen die Nägel Jesu in unseren eigenen Taschen. Hast du das jemals vor Gott bekannt? Dass du es warst, der Grund war, warum Jesus solch eine Pein erdulden musste? Welch ein Erlöser wir haben, der nichts gemieden hat. Und so wollen wir, wie auch Heid es gesagt hat, heute Morgen gerade hierin unseren Grund finden, um Gott zu loben und zu preisen. Ihm gebührt solch ein Riesenlob. Das wollen wir jetzt im Anschluss an diese Predigt tun, indem wir gemeinsam den Inhalt dieser Predigt bekennen in dem Lied »In Christus ist mein ganzer Halt«.